Also wir sind ja nicht ganz mit Kapitel 11 fertig geworden. Offenbarung Kapitel 11 hatten wir gestern da in der Mitte irgendwo abgebrochen. Bin ein bisschen den Faden verloren, wenn ich mich erinnere. Offenbarung 11. Es ging, ich muss ein bisschen wieder ausholen, damit wir zurückfinden. Es ging ja darum, dass wir gesehen haben, die sieben Siegel und die sieben Posaunen. Die sieben Siegel, das sechste Siegel führte bis ans Ende, aber stellte dann die Frage, wer wird bestehen vor dem Tag des Zorns und vor dem Zorn des Lammes. Und da wurde dieses Kapitel 7 eingeschoben und am Ende, am Anfang von Kapitel 8 wurde das siebte Siegel geöffnet und dann war diese halbe Stunde Schweigen und das Buch war jetzt gleichsam geöffnet und jetzt gehen wie ein Teil von dem siebten Siegel oder wie eine Fortführung des siebten Siegels gehen jetzt sieben Engel hervor und blasen die Posaunen. Sieben Posaunen wurden geblasen, Kapitel 8 und Kapitel 9. Das heißt, wir haben sechs Posaunenstöße gehört und was da geschehen ist. Wir haben gemerkt, es geht um Warnungsgerichte und das Ziel dieser warnenden Gerichte Gottes über die Menschheit war, dass die Menschen Buße tun. Und wir lasen in Kapitel 29, sie taten nicht Buße. Für Kapitel 9, Vers 21. Und sie taten nicht Buße. Zweimal. Und mit dieser offenen Situation, Menschen, die nicht Buße tun, aber Gott möchte sie gern zur Buße führen, in diese Situation hinein wird jetzt zwischen die sechste Posaune und die siebte Posaune, wird hier ein Kapitel eingeschoben, Kapitel 10 und dann noch auch Kapitel 11 bis Vers 13. Und erst bei Vers 14 geht es weiter, das zweite Wehe ging vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Und ganz bewusst steht dieser Vers da, damit uns klar wird, aha, das, was hier gesagt war, das, was hier geschehen war, gehört alles irgendwie noch zur sechsten Posaune. Dieser Einschub gehört thematisch immer noch zur sechsten Posaune. Wir haben gesagt, man wartet nur noch auf die siebte Posaune. Kapitel 10 hatten wir gelesen. Wenn der siebente Engel posaunt, Kapitel 10, Vers 7, wenn er sich anschickt zu posaunen, wird auch zu Ende geführt werden, oder zu Ende geführt sein, das Geheimnis Gottes, wie er es seinen eigenen leibeigenen Knechten, den Propheten, als gute Botschaft sagte. Also dann wird das Geheimnis zu Ende sein. Dann wird das Gericht stattfinden, das Endgericht. Und er sagte dort in Kapitel 10, Vers 6 am Ende, er schwört, dieser Engel schwört, es wird kein Zeitabschnitt mehr sein. Also Kapitel 10, Vers 6, es wird keine Zeitdauer dazwischen noch geschoben. Es wird keine Verzögerung des Gerichtes mehr geben. Wir haben ja gesehen, dass das Gericht wurde immer wieder hinausgezögert. Wir haben diese beiden Linien in der Offenbarung, die stellen wir fest. Einerseits die Naherwartung, es ist ganz nahe. Der Herr sagt, ich komme bald und die Zeit ist nahe. Andererseits aber immer wieder, wartet noch ein bisschen. Wie lange noch? Wartet noch ein bisschen. Es müssen noch eure Mitknechte kommen, bis die vollendet sind, bis die auch gestorben sind, getötet worden sind. Und dann hatten wir die Versiegelung, von der Versiegelung gelesen, in Kapitel 7. Und auch hier wieder. Die Menschen tun nicht Buße. Und bevor die siebte Posaune jetzt kommt, ist noch ein kleiner, er sagt, es gibt dann keinen Zeitabschnitt mehr, es gibt dann keine Verzögerung mehr. Wenn die siebte Posaune ertönt, ja, oder schallt, dann ist es Schluss. Und dann wird dem Johannes hier noch dieses Büchlein, dieses geöffnete Büchlein gegeben. Und dieses geöffnete Büchlein wird ihm gegeben, dass er es isst. Er isst es auf und es wird ihm gesagt, er muss weiterhin weissagen. Über Volksscharen und Völker und Sprachen und viele Könige. Kapitel 10, Vers 11. Dass er dieses Büchlein aufisst, ist die Zeichen, dass er heißt, dass er die Botschaft aufnimmt von Gott. Und jetzt hat er sie zu verkündigen. Also was jetzt kommt in der weiteren Verkündigung, in dem weiteren Buch der Offenbarung, ist der Inhalt dieses Büchleins. Und dann hatten wir in Kapitel 11 von dieser Verzögerung gelesen, eine letzte Verzögerung gleichermaßen, hier thematisch eingefügt, oder? Die zwei Zeugen, die 1160 Tage weissagen, Kapitel 11, Vers 3. Um immer noch mit dem Ziel, Menschen zur Buße zu führen. Also der Sinn des Zeugnisses der zwei Zeugen ist, dass Menschen zur Buße kommen. Gott will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Und das ist für die Leser des Buches sehr trostreich und sehr wichtig zu wissen. Die Tatsache, dass sie treue Zeugen sein sollen, ist von großer Wichtigkeit und hat das Ziel, die anderen, die übrig geblieben sind von den Gerichten, von den zeitlichen Gerichten, zur Buße zu führen. Also Gerichte allein führen die Menschen nicht zur Buße, aber Gerichte gepaart mit dem hingegebenen Zeugnis der treuen Zeugen, die bis zum Tode Zeugnis ablegen von dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und bezeugen, hier sind sie wie im Büßergewand, also wie Bußprediger, die zur Buße aufrufen. Und die sagen, es gibt ein Gericht. Wie Johannes der Täufer ja auch gesagt hat, das Gericht ist nahe. Glaubt an den, der nach mir kommt. Und hier diese zwei Zeugen. Und sie tun ihren Zeugendienst bis zum letzten Tag. Das Tier möchte sie töten, aber erst dann, wenn sie ihre Zeit gekommen ist, werden sie dann getötet, aber erst, wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben. Also 1260 Tage weissagen sie. Dann werden sie von dem Tier getötet und sie sind sogar im Tod dem Herrn Jesus ähnlich. Nicht nur im Leben sind sie dem Herrn Jesus ähnlich, auch im Tod. Sie sterben und werden auferweckt wie der Herr Jesus. Sie stehen auf von den Toten und sie fahren in den Himmel auf, wie der Herr Jesus in den Himmel auf. Soweit kamen wir gestern und die Reaktion derer von den Völkern und von den Stämmen und von den Sprachen ist, dass sie sich fürchten. Sie fürchten sich, Furcht fiel auf sie, Vers 11, und dann noch kommt ein großes Erdbeben. Der zehnte Teil der Stadt fiel, Kapitel 11, Vers 13, und 7000 Menschennamen wurden in dem Beben getötet. Die übrigen gerieten in Furcht. Also die einen bekommen das Gericht, die anderen geraten in Furcht. Also hier wird diese Furcht wird bewirkt durch das treue Zeugnis der Märtyrer, die Gott dann schlussendlich rechtfertigt. Und diese Übrigen gerieten in Furcht und gaben Ehre dem Gott des Himmels. Und ich habe hingewiesen auf Kapitel 14, Vers 7, das war die Botschaft. Das ist die Botschaft, die immer wieder verkündigt wird, Kapitel 14, Vers 6. Die Botschaft des Engels, der hat das ewige Evangelium, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde wohnen. Und jedem Volk, und jedem Stamm, und jeder Sprache, und jeder Volksschar, also den Völkern, wird das ewige Evangelium verkündigt seinem Zeugen. Mit großer Stimme sagte er, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das sind genau diese zwei Aspekte. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist das, was diese Menschen getan haben. Sie fürchteten sich und gaben Gott die Ehre. Das ist sehr, diese Parallele ist sehr auffällig. Also, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasser trinken macht. Das ist das, was diese Leute taten. Ja? Interessant ist auch hier noch ein weiteres Bild und eine weitere Anspielung auf das Alte Testament. Wir haben ja gesehen gestern, er arbeitet sehr stark mit Anspielungen auf das Alte Testament. auf Mose, auf Elia und auf. Und hier haben wir noch etwas aus der Geschichte Elias. Zur Zeit von Elia gab es auch 7000 Mann. Was war mit denen?
Die haben nicht ihre Knie
gebeugt. Hier sind es aber umgekehrt. Hier sind es die 7000 Menschen, die kommen ins Gericht. Die bekommen das Gericht bei diesem großen Beben. Und die anderen, die geben Gott die Ehre. Die fürchten Gott. Zur Elias Zeit waren 7000, die. Seid gegrüßt. Willkommen. Hier ist noch ein Blatt. Das ist gar kein Problem. Also, diese 7000 Menschen hier, nicht von ungefähr, gerade wo wir schon an Elia erinnert wurden, aber hier umgekehrt, ja. Dort 7000, die Knie nicht beugten, hier 7000, die in dem Erdbeben fallen und die übrigen tun gut. Bei den anderen war es die 7000, die nicht beugten und die übrigen waren die Bösen, ja, die nicht Buße taten, die eben nicht Buße taten, dort zur Zeit Elia. Also hier der Überrest dieser Menschen dort in dieser Stadt, die geraten in Furcht und geben Gott die Ehre, dem Gott des Himmels die Ehre. Auch das, dieser Ausdruck kommt ja auch aus dem Alten Testament. Der Gott des Himmels, dem geben sie Ehre. Der Himmel und Erde erschaffen hat und das Meer und die Wasser kriegen. Als ob gezeigt wird, hier sind doch noch welche. Hier sind doch noch welche, die jetzt Buße tun, die Gott die Ehre geben. Das zweite Wehe ging vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Vers 15, und jetzt kommt das Ende. Jetzt, nachdem diese Frage geklärt ist, nochmal eine Verzögerung des Gerichtes, ja, um der Menschen willen, damit sie noch gerettet werden, durch das treue Zeugnis der zwei Zeugen. Und jetzt, nachdem also dieses treue Zeugnis fertig ausgerichtet wurde und alle diese Zeugen jetzt getötet sind, das zweite Wehe ging vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Und der siebte Engel posaunte, und es geschahen große, wir sind in Kapitel 11, Vers 15, es geschahen große, laute Stimmen in dem Himmel, die sagten, die Königreiche der Welt sind unseres Herrn und seines Gesalbten geworden. Also hier kommt die laute Stimme, und jetzt wird die Herrschaft des Messias angesagt. Die Königreiche der Welt sind unseres Herrn und seines Gesalbten geworden. Und er wird als König herrschen in alle Ewigkeit. Man merkt schon, Psalm 2 klingt hier durch. Der Herr und sein Gesalbter, die Völker sind toben und sind aufgestanden gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und der Herr lacht und spottet in Psalm 2. Und jetzt ist der Herr und sein Gesalbter auch da. Aber jetzt werden sie nicht mehr verachtet. Jetzt der Herr und sein Gesalbter und sie regieren. Habe ich doch meinen König auf dem Zion eingesetzt. Dort war das schon der Beginn in Psalm 2, wo der Messias auf den Zion, den himmlischen Zion eingesetzt wurde. Aber hier bekommt dieser Messias auch jetzt alle Welt, alle Königreiche der Welt. Ich werde dir die Völker zum Erbteil geben, heißt es in Psalm 2. Hier also bekommt der Messias die Königreiche der Welt und er wird als König herrschen in alle Ewigkeit. Das ewige Königreich Jesu Christi wird jetzt in Herrlichkeit aufgerichtet. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Das haben wir jedes Mal am Ende, das war so auch bei den Siegeln, bei der Siegelreihe, also das führte auch ans Ende. Da war auch dann die Anbetung der 24 Ältesten und der vier lebenden Wesen. Hier haben wir das Ende der sieben Posaunen und wir haben die Anbetung der 24 Ältesten. Wir haben das mehrmals. Ich habe das gestern noch gar nicht klar und deutlich erwähnt. Wir haben wir haben bei jeder Reihe, bei jeder Visionenreihe, haben wir das Ziel, das erreicht wird. Beim siebten Siegel wird das Ziel erreicht. Bei der siebten Posaune wird das Ziel erreicht. Nämlich, das ist immer der Endpunkt, Der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi und der Aufrichtung des Reiches. Siebte Siegel, das war am Anfang von Kapitel 8. Und dort am Ende von Kapitel 7 haben wir auch die Anbetung der 24 Ältesten. Und auch hier wieder bei der siebten Posaune, die Anbetung der 24 Ältesten. Jetzt ist das Ziel erreicht. Und so wird es auch sein, in dem nächsten Abschnitt, der wird in Kapitel 14, wird der nächste Abschnitt wieder zu einem Höhepunkt gelangen. Und es wird wiederum das Gericht beschrieben, das Gericht des Menschensohns, der auf der Wolke sitzt. Und in Kapitel 15 stehen sie dann da, die Überwinder, über das Tier und über das Mahlzeichen. Und dann sieht man wieder die Anbetung, da wird dann in Kapitel 15, Vers 4, ist wiederum eine Anbetung des Königs, Vers 3 und Vers 4, in Kapitel 15. Und nachher kommt wieder eine neue Reihe. Und immer wenn eine neue Reihe kommt, wird das geöffnet im Himmel. Die erste Reihe, da wurde eine Tür geöffnet im Himmel, Kapitel 4. Dann wurde das Büchlein geöffnet. Als das siebte Siegel geöffnet wurde, war das Buch geöffnet, Kapitel 8. Da ging die nächste Reihe bis Kapitel 11. Und jetzt in Kapitel 19, Entschuldigung, Kapitel 11, Vers 19, lesen wir, es wird der Tempel geöffnet im Himmel. Das Tempelheiligtum Gottes wird geöffnet im Himmel. Da kommt eine neue Reihe. Und die führt wieder ans Ende bis Kapitel 15, Vers 4. Und in Kapitel 15, Vers 5 wird wieder was geöffnet im Himmel. Und ich sah und siehe, das Tempelheiligtum im Himmel wurde geöffnet. Die Zeltwohnung des Zeugnisses. Und dann geht die nächste Reihe los, dann kommen die sieben Schalen. Und dann führt das wieder zu einem Ende, zu einem Höhepunkt in Kapitel 19. Und da haben wir wiederum, Kapitel 19, die Anbetung der 24 Ältesten. Dort sind sie wieder, Kapitel 19, Vers 4. Da fielen die 24 Ältesten wieder nieder und die vier lebenden Wesen und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt und sagen Amen, Halleluja. Und dann geht es wieder zu einem Ende. Da wird also wieder das Ende beschrieben. Und in Kapitel 19, Vers 11 kommt die nächste, in dem Fall die letzte Reihe. Und es wird wieder was geöffnet im Himmel. Aber diesmal ist es der Himmel selbst, der geöffnet ist. Kapitel 19, Vers 11. Wir sehen hier, dass das Buch der Offenbarung ist eine Reihe, sind fünf Visionenreihen hier von Kapitel 4 an. Fünf Visionenreihe, wo fünfmal was geöffnet wird. Die Tür im Himmel, dann das Buch ist geöffnet, mit dem siebten Siegel ist das Buch offen, dann der Tempel im Himmel wird geöffnet, dann nochmal der Tempel des Zeugnisses, die Hütte des Zeugnisses wird geöffnet und dann der Himmel wird geöffnet. Fünfmal wird was geöffnet und fünfmal kommen die Visionen zu dem Höhepunkt und der Höhepunkt ist die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Bei der letzten Visionenreihe, Kapitel 19, Vers 11, da ist dann die Wiederkunft im Detail beschrieben. Das, wohin jede schon hingedeutet hat, jede dieser vier Visionenreihen vorher, hat auf dieses Ziel hingearbeitet. Aber dann in der fünften Visionenreihe kommt der Höhepunkt vom Höhepunkt. Da wird die Wiederkunft Jesu Christi im Detail beschrieben und die Reichsausrichtung und der ewige Zustand wird vor Augen geführt. Aber jetzt gehen wir wieder zurück. Ich habe das nur ein bisschen zeigen wollen, wie also hier etwas zu Ende geführt wird. Wir sind in Kapitel 11, Vers 15 gewesen. Vers 16, die 24 Ältesten fallen also nieder, nachdem jetzt die siebente Posaune ertönte und das Endziel erreicht ist, das Endgericht und die Aufrichtung des Königreiches. Vers 17, sie sagen, wir danken dir, Herr, Gott, Machthaber über alles, der da ist und der da war und der da kommt, weil du deine große Kraft an dich genommen hast und du herrschtest als König. Und die Völker waren zornig und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, um gerichtet zu werden und die Zeit, den Lohn zu geben deinen leibeigenen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und die zu verderben, die die Erde verderben. Hier haben wir es. Hier ist der Abschluss. Das Gericht einerseits und der Lohn andererseits. Die einen bekommen Gericht, die anderen bekommen Lohn. Wenn der Herr kommt, dann werden die einen bestraft und die anderen belohnt. Und die heißen Knechte, die heißen Propheten, die heißen Heilige, die heißen die, die den Namen fürchten, die den Namen Gottes fürchten. Das ist ihre Eigenschaft. Ja, sie sind Knechte, sie sind Propheten, sie sind Heilige und sie sind die, die den Namen Gottes fürchten. Die anderen sind alle auf einer Ebene, ob klein oder groß. Überhaupt sind alle auf einer Ebene vor Gott, die Kleinen und die Großen. Und die anderen werden also verdorben, die, die die Erde verderbt haben. Die Erde ist natürlich die Menschen auf der Erde. Das ist in erster Linie gemeint. Also, das so führt also die siebente Posaune zum Ende, zum Ziel. Man könnte denken, jetzt ist die Offenbarung zu Ende. Wieso geht es denn überhaupt jetzt noch weiter? Warum geht das Buch der Offenbarung noch weiter? Weil jetzt, wie das so ist im Buch der Offenbarung, jetzt wird ein Detail herausgegriffen. Und zwar das, was in Kapitel 11 berichtet worden war. Da war in Kapitel 11 so ganz unvermittelt ein Tier aufgetreten. Kapitel 11, Vers 7. Da waren ja die zwei Zeugen. Und das Tier, das aus dem Abgrund steigt, führt Krieg mit den zwei Zeugen und überwindet sie und tötet sie. Also das Tier beginnt einen Krieg gegen die Zeugen Gottes. Und dieser kleine Hinweis hier, der hier gegeben wird, der wird jetzt im näheren Detail beschrieben. Jetzt wird dieser Kampf der Zeugen Jesu, die das Zeugnis Jesu Christi haben, die Gebote Gottes halten, der Kampf dieser Zeugen Jesu gegen das Tier, beziehungsweise der Kampf des Tieres gegen die Zeugen Jesu, wird jetzt beschrieben im Detail in den Kapitel 12 und 13. Und wir werden auch hier wieder Zeitabschnitt, 3,5 Zeiten oder 1260 Tage oder 42 Monate finden. Wiederum dieser Zeitabschnitt, von dem wir schon gemerkt haben, das kann nicht eins zu eins aufgefasst, übertragen werden vom Bild in die Wirklichkeit. Ja? Wir müssen ja immer vom Bild in die Wirklichkeit übertragen. Das Bild ist klar, das ist im Bild sind es wortwörtlich 42 Monate. Aber übertragen in die Wirklichkeit, da kommt die Arbeit von uns. Da müssen wir jetzt dann überlegen, kann das sein, ist das eins zu eins zu nehmen oder müssen wir das anders übertragen? So wie das Lamm müssen wir auch übertragen. Den Drachen müssen wir auch übertragen. Das Tier müssen wir auch übertragen. Das sind ja alles Bilder aus der Vision. Und die Vision hat eine Botschaft, eine mächtige Botschaft. Schauen wir uns das an. Es kommt also jetzt in Kapitel 12 und 13 und auch sogar noch 14, kommt jetzt dieser Kampf. Wird es beschrieben. Und er holt weit aus. Also lesen wir Vers 19. Da beginnt es. Es wurde geöffnet, das Tempelheiligtum Gottes im Himmel. Und es wurde gesehen, die Lade seines Bundes in seinem Tempelheiligtum. Interessant, was er hier sagt. Hier in der Einleitung steht die Lade des Bundes im Zentrum. Was war im Zentrum bei den Siegeln? Wenn wir zurückdenken an die sieben Siegel, welcher Gegenstand des Himmels war im Zentrum? Der Thron. Dann kamen die Engel mit den Posaunen. Welcher Gegenstand des Himmels war dort im Zentrum? Kapitel 8. Kapitel 8, da waren die Boten mit den Posaunen. Und was sieht er als erstes? Bitte? Der Räucheraltar. Das nächste Möbelstück aus dem Himmel. Zuerst haben wir einen Thron als Möbelstück und der bleibt im Zentrum. Denn in dieser zweiten Reihe ist der Altar das Möbelstück, das im Zentrum ist. Und wir werden immer wieder daran erinnert, dass die Gerichte, die Gott schickt auf die Erde, die wahren Gerichte, sind eine Antwort auf die Gebete der Heiligen, die vom Altar aufsteigen. Und jetzt kommt das dritte Möbelstück dort, als das dritte Mal geöffnet wird, die Lade, die Bundeslade. Die Bundeslade, und wir wissen, was in der Bundeslade drinnen war. Da waren mehrere Dinge, bitte. Zuerst mal die Gesetzestafel als das Wichtigste, und dann war noch das Manna mit dem Stab Aaron. Aber die Bundeslade, das ist natürlich das Entscheidende, da waren die Gesetzestafeln eingesperrt. Oder gedeckt, überdeckt. Die Heiligkeit Gottes und die Gebote Gottes, 10 Gebote Gottes, die werden in diesem Abschnitt eine ganz große Rolle spielen. Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 14. Und wie heißen die Gläubigen? Die heißen hier nicht zwei Zeugen. Sie heißen, wie heißen die Gläubigen in diesem Abschnitt? Kapitel 12, Vers 17. Da geht der Drache und führt Krieg gegen die Übrigen ihres Samens. Und sie heißen, die, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu Christi haben. Das ist jetzt ihr Name. Nicht zwei Zeugen, sondern sie sind die Gebote, ja, die die Gebote Gottes halten. Das erinnert uns an die Lade des Bundes. Und das Zeugnis Jesu Christi haben. Und noch einmal in Kapitel 13. Noch einmal wird das wiederholt. Wo ist das? Kapitel 13, Vers. Nein. Die Gebote, 14, Entschuldigung. 14, Vers 12. Werden die Heiligen noch einmal beschrieben, oder? Und noch einmal benannt. Wie heißen sie? 14, Vers 12. Die Heiligen, hier sind die, die Gebote halten und glauben an Jesus bewahren. Da werden sie so beschrieben. Aber es sind wieder die Gebote. Und wir werden jetzt ein Tier sehen, das alle Gebote mit Füßen trägt. Also schauen wir das an. Kapitel 12, Vers 1. Und ich sah, und er sieht da, ein großes Zeichen erschien im Himmel. Ein großes Zeichen erschien im Himmel, eine Frau, umkleidet mit der Sonne, der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Eine Frau. Und als Schwangere schreit sie, sie war schwanger und schreit auf, da sie Wehen hat und in Schmerzen ist bei ihrer Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und 7 Diademe auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegt ein Drittel der Sterne des Himmels hinweg und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stellt sich vor die Frau, die im Begriff war zu gebären, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräst. Das Kind, das Bild kennen wir. Da ist eine Frau und ein Drache. Eine Frau und eine Schlange. Dieser Drache wird auch Schlange genannt. Wo kommt das Bild her?
Adam und Eva.
Adam und Eva, wir ganz zurück gehen. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe. Und zwischen ihrem Nachkommen und seinem Nachkommen. Feindschaft zwischen Frau und Schlange, die ganze Geschichte hindurch. Und aus der Frau sollte einmal ein ganz wichtiger Nachkomme geboren werden. Oder? Dieser eine Nachkomme, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Das ist natürlich ein Anliegen der Schlange, beziehungsweise des Drachen, dass er diesen Nachkommen unbedingt umbringt. Und zwar möglichst schnell, sobald er geboren ist. Und als Jesus geboren wurde, Herodes, so möglichst schnell, der Satan will den umbringen. Und der Drache steht da und will das Kind verschlingen. Dieses Kind, Vers 5, sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der allen Völkern ein Hirte sein soll, mit eisernem Stabe. Ja, wir denken wieder an Psalm 2. Oder? Der allen Völkern ein Hirte sein soll, mit einem eisernen Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt, hin zu Gott und zu seinem Thron. Keine Chance für den Drachen. Da wird einfach dieses Kind auf den Thron Gottes gesetzt. Das, was der Herr Jesus getan hat, als er den Satan besiegt hat auf Golgatha, da hat er dann sich in den Himmel gesetzt, auf den Thron Gottes. Wiederum Psalm 22, Psalm 110. Psalm 2, heute habe ich dich geboren, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Und dann heißt es von diesem Sohn, habe ich doch meinen Gesalbten auf den Zion geweiht. Und in Psalm 110 setze dich zu meiner Rechten. Bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Dieses Kind wird erhöht zum Thron Gottes hin. Jetzt wissen wir auch, wer die Frau ist. Die katholische Kirche sagt, es ist die Maria. Aber das ist zu wenig weit gegriffen. Das könnte auch die Eva sein, oder? Zwischen Eva und Maria sind noch mehr Frauen. Da ist das ganze Volk Gottes, im Alten Testament wird das Volk Gottes als die Frau oder als Jungfrau auch Jungfrau Zion betitelt. Aus dieser Jungfrau Zion soll der Messias geboren werden. Aus Zion kommt der Messias hervor, haben die Propheten schon immer gesagt. Und die Zeit, die schwere Zeit, bis der Messias kommen wird, wurde als Zeit der Wehen betitelt, in Micha zum Beispiel. Da sind die messianischen Wehen. Und diese Frau hat Wehen. Das treue Gottesvolk bringt endlich den Messias hervor. Und es geht durch viel Schmerzen, bis endlich der Messias kam. Hat das treue Gottesvolk viel Schmerzen erdulden müssen. Hier haben wir also die Treuen des Hauses Israel. Das treue Gottesvolk. Dass es sich um Israel handelt, wird auch schon ganz am Anfang klar. Die Sonne und der Mond und die 12 Sterne. Woran denken wir da? Josef. Sonne und Mond, Vater und Mutter und die 12 Söhne Jakobs. Oder? Da sehen wir, es sind Bilder aus dem Alten Testament gegriffen, um uns zu zeigen, es geht um das Gottesvolk, das israelitische Gottesvolk. Und zwar sind natürlich hier die Treuen gemeint. Die Abgefallenen, Israel ist ja immer wieder abgefallen. Aber es gab immer einen Überrest von Treuen. Und diese Treuen, da kam der Messias heraus. Da kam er hervor. Und als er kam, da war die Zacharias, war Elisabeth, da war der Simeon und die Hanna und der Johannes der Täufer und andere, die waren die Treuen, die noch weiter an Gott festgehalten haben. Und da kam er, der Messias. Und er hat sich gesetzt auf den Rechten Gottes, auf den Thron. Ja, und was macht der Drache? Der denkt sich, die Frau ist immer noch in Gefahr. Die Frau floh in die Wüste, Vers 6. Das treue Gottesvolk muss fliehen vor dem Drachen. Floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage. Jetzt haben wir es. Und zwar ist die Zeit von 42 Monaten jetzt in Tagen ausgedrückt, um zu betonen, dass Gott jeden Tag diese Frau versorgt. Wie die Israeliten versorgt hat in der Wüste, jeden Tag mit Manna. Und das Bild, das hier genommen wird mit der Flucht in die Wüste, das ist klar, woher das kommt. Die Frau musste auch einmal fliehen in die Wüste, in alter Zeit. Die Hagar auch, aber das ist nur ein ganz kleiner, einen viel größeren dann. Es gab eine viel größere, wichtige Flucht. Ja, natürlich. Ganz genau. Die Flucht
nach
Ägypten. Von Ägypten in die Wüste. Und dort wird sie ernährt, oder? Jeden Tag. Dort wird sie ernährt. Das ist das treue Gottesvolk, das erlöste Gottesvolk, flieht heraus. Ja? Nun, das erlöste Gottesvolk, jetzt gehen wir in der Geschichte zurück, und wie war das? Der Herr Jesus Christus hat gesagt, er wird seinen Bund aufrichten mit diesem Israel. Nicht nur also mit dem Hause Israel, mit dem Hause Juda, wird er einen Bund aufrichten und wird dieses Volk erneuern, wird dieses Volk retten. Und da hat er auf Golgatha sein Blut vergossen. Und einen Tag, bevor er das getan hat, hat er sich mit den Jüngern getroffen, mit dem treuen Überrest Israels, nachdem er kam nach Jerusalem, und er kam als König nach Jerusalem, aber Jerusalem hat den König verworfen. Aber nicht alle von Jerusalem haben den König verworfen, da waren seine Treuen. Und die, mit denen hat er sich getroffen, und denen hat er gesagt, das ist der Bund, der neue Bund, von dem Jeremia geredet hat. Das ist der Bund, den ich mit euch schließe, und er stellt ein Kelch in die Mitte und sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Das Blut Jesu Christi. Das ist das Entscheidende, wodurch der neue Bund aufgerichtet wurde. Und dieser Messias fängt jetzt an den neuen Bund an mit dem Gottesvolk, mit dem Israel, und es waren alle Israeliten, die da saßen. Das waren der treue Kern von Israel. Und die haben dann das Evangelium verkündigt. Und wem haben sie verkündigt? Den Israeliten haben sie verkündigt. In Jerusalem haben sie verkündigt. Und dann in Judäa und in Samaria. Und so ist das Gottesvolk, das treue Israel ist größer und größer geworden und kam in den neuen Bund hinein. Aus Gnaden kamen die Heiden auch noch hinzu. Aber aus Gnaden, Herr Cornelius, und nicht nur Cornelius. Sie wurden eingepropft, weil die anderen ausgebrochen wurden. Die ungläubig waren von den Israeliten, die wurden ausgebrochen von dem Baum. Den Ölbaum. Aber die Heiden wurden gepropft und aus Gnade mitteilhaftig der Segnungen, der israelitischen Segnungen verheißen. Aber es ist trotzdem das treue Gottesvolk, ist trotzdem im Kern ein israelitisches Gottesvolk, und das sollen wir nie vergessen. Jedenfalls diese Frau, die flieht jetzt in die Wüste, und wird von Gott ernährt 1260 Tage. Und jetzt bricht hier diese, jetzt wechselt die Szene. Vers 6 und Vers 7 wechselt die Szene. Das eine ist die Szene in der Wüste und das andere ist die Szene im Himmel. Das heißt, wir bekommen jetzt die andere Seite. Zuerst haben wir die irdische Seite betrachtet, jetzt kommt die himmlische Seite. Jetzt achten wir, was da steht. Es entstand ein Krieg im Himmel. Michael und seine Boten führten Krieg gegen den Drachen. Den Michael, den kennen wir aus dem Buch Daniel. Da wurde auch einmal die himmlische Seite gezeigt. Da gab es nämlich auf der Erde gab's Not und Leid mit Israel. Und da wurde die andere Seite gezeigt. Im Himmel gibt es nämlich einen Dämonenkampf. Das heißt, das entspricht einander. Und jetzt also die andere Seite. Was geschah da? Es entstand ein Krieg im Himmel. Michael und seine Boten führten Krieg gegen den Drachen. Und der Drache führte Krieg und seine Boten. Also Kampf, Dämonenkampf gegen Engelkampf. Wie im Buch Daniel. Und sie wurden nicht die Stärkeren, dieser Drache und seine Boten. Und es wurde nicht mehr eine Stätte für sieben Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, genannt Teufel und der Satan. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Die alte Schlange, genannt Teufel und der Satan, der das ganze Weltreich in die Irre leitet. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Boten wurden mit ihm geworfen. Das ist die himmlische Seite. Die irdische Seite war einfach, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, ja, und entzogen den Blicken der Jünger und die Gemeinde, das treue Gottesvolk, bleibt auf Erden zurück in einem Kampf. Ja, und im Himmel? Also im Himmel ist der Kampf schon lange geschehen, bevor die auf der Erde zu kämpfen beginnen, die Heiligen, die treuen Zeugen Jesu, sollen sie wissen, im Himmel ist der Kampf gefochten. Und der Erzfeind ist bereits besiegt. Das heißt, lasst euch ermutigen, ihr auf der Erde, denn da oben, wenn man die göttliche Seite betrachtet, das Lamm hat gekämpft. Und die himmlische Welt hat gekämpft, geistlicherweise gesprochen. Im Himmel wurde der Sieg schon lange errungen, liebe Vater. Wann? Es ist vollbracht. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden, sagt der Herr Jesus. Johannes 12, Vers 1. Jetzt ist das Gericht über den Drachen. Golgatha war das Gericht über den Drachen. Hier ist die andere Seite. Und der Messias hat den Thron eingenommen. Und damit ist der Sieg erreicht. Es wird hier in Bildern gesprochen, bitte nicht zu stark chronologisch denken. Chronologisch wird ein bisschen gesprungen, springt man hin und her. Aber wir sollen das Bild behalten. Das Bild ist einerseits die Frau in der Wüste, die wird ernährt. Andererseits im Himmel hat der Krieg schon stattgefunden. Und wir hören nur noch den Jubel. Ich hörte eine große, laute Stimme im Himmel sagen, jetzt ist das Heil und die Kraft und die Königsherrschaft unseres Gottes geworden und die Autorität seines Gesandten. Als der Messias sich auf den Thron Gottes gesetzt hat, nach Golgatha, da hat der Messias die Königsherrschaft schon eingenommen. Herrsche inmitten deiner Feinde. Das heißt aber nicht, dass alle Feinde schon unter ihm unterordnet sind. Nein, die Feinde sind ihm nicht unterordnet. Aber den Thron hat er schon eingenommen und die Autorität hat er bekommen. Die Königsherrschaft hat er bekommen. Und was den Verkläger betrifft, den Satan, also er hat die Königsherrschaft eingenommen, die Königsherrschaft ist gesalzen geworden, weil der Verkläger unserer Brüder niedergeworfen ist, der sie verklagte vor unserem Gott Tag und Nacht. Der Verkläger hat seit seiner Existenz, möchte man fast sagen, seit seines Wirkens, hat er immer verklagt. Die treuen Knechte Gottes hat er immer verklagt. Das war seine Aufgabe. Die ganze Geschichte hindurch. Der Verkläger der Brüder. Die Brüder, unsere Brüder, hier sagen, sprechen irgendwelche Stimmen im Himmel. Ob das jetzt Engel sind oder ob das jetzt erlöste Menschen sind. Jedenfalls ist hier die andere Seite, oder? Die einen sind jetzt dort und rufen sozusagen, jetzt ist der Verkläger niedergeworfen, der sie verklagte vor unserem Gott Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden. Sie haben ihn überwunden. Hier wird sozusagen dieser Jubelruf ist wie ein Jubelruf vom Ende her. Sie haben ihn überwunden, Kraft des Blutes des Lammes und Kraft des Wortes ihres Zeugnisses und liebten ihre Seele nicht bis zum Tod. Das ist genau der Weg, den das Lamm gegangen ist, und genau denselben Weg gehen die Nachfolger des Lammes. Die Überwindung in praktischer Hinsicht, die Überwindung des Drachen geschieht dadurch, dass man bereit ist, diesen Weg zu gehen, durch dass man das Wort des Zeugnisses, dass man ein treuer Zeuge ist, das Wort des Zeugnisses aufrichtet und dass man bereit ist, die Seele in den Tod zu geben. Sie haben ihre Seele nicht geliebt bis zum Tod. Das Blut des Lammes, Christus selber ist in den Tod gegangen. Und das war das Vorbild, und es war nebenbei ihre Erlösung, aber es geht hier um den Kampf. Was den Kampf betrifft, das Blut des Lammes das Entscheidende, weil er den Satan besiegt hat, große Schlacht hat er geschlagen. Und sie folgen dem Lamm nach, den gleichen Weg, durch ihr Zeugnis, und sie liebte nicht ihre Seele bis zum Tod. Deswegen seid fröhlich und feiert ihr Himmel, das heißt ihr Himmelsbewohner. Es wird ein Loblied angestimmt, wie ein Siegeslied. Feiert ihr Himmel und die in ihnen die Wohnung haben. Das heißt die Gläubigen, die dort und auch die Himmelswelt, alle Himmelsbewohner. Aber wehe denen, die auf der Erde und auf dem Meer wohnen. Weil der Teufel zu euch hin niederstieg mit großem Grimm, wissend, dass er wenig Zeit hat. Wie lange hat er Zeit? 1260 Tage, bis der Herr Jesus ihm ein Ende setzen wird. Dieser Abschnitt war ein Zwischenschau im Himmel. Jetzt gehen wir in Vers 13 wieder auf die Erde. Jetzt wird die Szene wieder gewechselt. Und wir setzen genau da an, wo wir in Vers 6 waren. Vers 6 ist gleich Vers 13. Vers 6, da hat es die Frau, die ist in der Wüste, die flieht, oder? Und die hat in der Wüste eine bereitete Stätte, dass man sie dort ernähre, 1260 Tage. Und in Vers 13 heißt, und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den männlichen Sohn geboren hatte. Und der Frau wurden die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihre Stätte flöge. Das ist die Flucht, von der in Vers 6 die Rede ist. Jetzt merken wir, das ist ein nahtloser Übergang, zum Teil sogar wiederholt, was in Vers 6 steht, oder? Das zeigt uns, dass die andere Szene, die war herausgenommen. Das ist nicht chronologisch, sondern die war einfach, es war einfach ein Blick in den Himmel. Das ist gemeint. Aber wenn wir chronologisch sein wollen, dann müssen wir Vers 6 und Vers 13 lesen. Da haben wir nämlich eine Zeitspanne. Und die Zeitspanne heißt 1260 Tage. Oder hier heißt es, der Frau wurden die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihre Stätte flöge, dorthin, wo sie ernährt wird für eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. Das wäre, wenn man das die Zeit für Jahre, wenn man ein Jahr einsetzt für Zeit, was man ja tun könnte, dann sind es 3,5 Jahre und das sind 1260 Tage. Nach dem jüdischen Monat oder nach der damaligen Monatsrechnung von 30 Tagen pro. 30 Tage mal 12. Und mal 3,5. Oder? 30 Tage mal 12 mal 3,5. Dann haben wir 1260 Tage. Das sind diese dreieinhalb Zeiten. Und wir haben schon gemerkt, diese dreieinhalb Zeiten, er sagt hier ganz bewusst diesen Ausdruck Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Das ist nur hier, das ganze Buch der Offenbarung kommt nur hier vor. Diese Zeit, Zeiten und halbe Zeit. Aber das ist ein Begriff, der entlehnt wird aus dem Buch Daniel. Denn dort kommt er, nur dort, im ganzen Bibel, nur dort kommt er vor. In einem apokryphen Buch kommt er auch vor, in dem Buch Esdras. Aber das ist ein jüdisches apokryphes Buch. Aber was die Bibel betrifft, kommt er nur dort im Buch Daniel vor, und zwar dort in Kapitel 7 und Kapitel 12. Und dort ist auch die Rede von einer ganz großen Drangsalzeit Israel. Und jetzt ist die Rede von einer ganz großen Drangsalzeit dieser israelitischen Frau, die dort in die Wüste geflohen ist. Diese israelitische Frau, das sind aber auch Menschen aus den Heiden eingepfropft, mittlerweile. Der Cornelius war auch dabei. und bis zum heutigen Tag. Also, worum es geht, ich meine, für die Christen der damaligen Zeit, die lesen da, die erinnern sich an Daniel, große Drangsalzeit für das Gottesvolk, 1360 Tage, und noch an was denken sie? Die zwei Adelsflügel. Woher kennen wir die Flügel des Adlers? Die wurde getragen in die Wüste, auf den zwei Flügeln des großen Adlers. Woran denkt er im Alten Testament? Ja, da kam das Volk heraus aus Ägypten bis zum Sinai, und am Sinai sagt Gott zu ihnen: Ich habe euch auf Adlersflügeln herausgetragen und zu mir gebracht. Genau das Bild ist es. Das ist der große Exodus aus Ägypten, aber hier ist dann der Exodus aus der Verlorenheit. Das ist jetzt der viel größere Exodus. Der Exodus, also das Gottesvolk wird herausgeführt in die Wüste und wird in der Wüste ernährt. Das ist die Zeit, in der sich die Christen befanden, als dieses Buch geschrieben wurde. Und das ist auch gewissermaßen auch die Zeit, in der sich die Christen heute befinden. Denn der Herr Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Und der Drache wütet immer noch. Der Drache, was macht der Drache? Vers 15. Bitte?
Der Drache gibt nicht auf.
Gibt nicht auf. Die Schlange warf aus ihrem Maul Wasser wie einen Strom hinter der Frau her. Das klingt fast so wie der Pharao, der will die Israeliten ins Wasser treiben, dass sie ersäuft werden. Aber was macht Gott? Gott öffnet einfach einen Spalt und lässt die Israeliten durchziehen. Und hier, was macht Gott hier? Die Erde kam der Frau zu Hilfe und die Erde öffnete ihren Mund und verschlingt den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Keine Chance hat der Drache. Die Pforten des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Gottes Volk kann man nicht zerstören. Und was alles denkt sich, wenn ich Gottes Volk nicht zerstören kann als Frau, dann mache ich was anderes. Der Drache war zornig über die Frau und er ging weg, Krieg zu führen, nicht gegen die Frau, sondern mit den übrigen ihres Samen. Die Frau hat ja ein Kind bekommen, das Kind war der Sohn. Der sitzt am Thron. Die Frau kriegt viele Kinder. Die vielen Kinder der Frau sind die einzelnen Gläubigen. Das sagt er jetzt auch. Die übrigen ihres Samen. Das sind die Gebote Gottes haben und das Zeugnis Jesu Christi haben. Wenn ich schon die Frau als Ganzes, kollektiv nicht umbringen kann, dann mache ich was anderes. Dann verfolge ich jetzt jede Einzelne, den sie da geboren hat. Oder? Das heißt, jedes einzelne Glied. Die Heiligen, jeder einzelne Heilige wird jetzt verfolgt. Und wie macht er das? Der holt sich ein Tier. Mit dem Tier macht er das. Das heißt, was wir hier sehen, ist wie in visioneller Weise der Kampf des Gottesvolkes gegen den Drachen. Und wie Gott sein Volk, diese Heiligen ermutigt und wie er sich zu ihnen stellt und wie sie aber hier auch aufgerufen werden, auszuharren. Lesen wir noch ein bisschen. Und ich stand auf dem Sande des Meeres und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, 7 Köpfe und 10 Hörner hatte es. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen einen Namen gelöst. Dieses Tier ist so ähnlich wie der Drache. Der Drache, der wurde genauso beschrieben. 7 Köpfe hatte der Drache und 10 Hörner hatte der Drache und 7 Diademe auf seinen Köpfen. Kapitel 12, Vers 3. Da habe ich es gelesen. Und hier dieses Tier ebenso. 7 Köpfe, aber nicht 7 Hörner, 10 Hörner, wie der Drache auch 10 Hörner, und 7 Diademe. Da hast du 10 Diademe auf jedem Kopf, auf jedem, Entschuldigung, auf jedem Horn, auf den Horn, ein Diadem. Und auf seinen Köpfen einen Namen der Liste. Das Tier ist also ganz aus demselben Holz geschnitzt wie der Drache, kommt von ihm her, wird von ihm her motiviert, bekommt von ihm her seine Kraft und seine Autorität. Was ist das für ein Tier? Nun, im Buch Daniel, hier sind natürlich wieder Anspielungen auf das Buch Daniel, die in dieser Vision vorkommen. Das Tier sah aus, das Tier, das ich sah, war gleich einem Panzer. Parder, ja, Leopard. Und seine Füße waren wie, wie eines Bären und sein Maul wie das eines Löwen. Diese drei Tiere kennen wir, und zwar in der gerade umgekehrten Reihenfolge. Der Panther war das dritte Tier bei Daniel 7, der Bär war das zweite Tier bei Daniel 7 und der Löwe war das erste Tier bei Daniel 7. Wie wenn man jetzt die Geschichte zurückgeht, oder? Der Löwe waren ja die Babylonier damals, das babylonische Weltreich, und der Bär, das war das medopersische Weltreich, und der Panther, das war das griechische Weltreich. Aber jetzt geht er zurück, oder? Das heißt, in der Reihenfolge, wie er selber steht am Punkt des vierten Tieres, offensichtlich. Und dieses vierte Tier hat das Wesen der Tiere von vorher in sich zusammengefasst. Es hat auch alle Köpfe, habe ich gestern gesagt. Einen Kopf vom Löwen, einen Kopf vom Bär, vier Köpfe vom Panther, der macht sechs, und der siebte Kopf von ihm selber. Das Tier selber ist die Weiterführung des Weltreichs, des menschlichen Weltreichs, das zuerst ein babylonisches war, dann ein medopersisches, dann ein griechisches, jetzt ein römisches. Denn dieses Buch wurde geschrieben zur Zeit des römischen Weltreichs. Und die Leser dieses Buches, das war nicht so schwer, darauf zu kommen. Stellen wir uns vor, wir sind Christen im ersten Jahrhundert leben. Das war nicht schwer, wer das Tier ist. Also, das beinhaltet die Elemente der Tiere von vorher. Das war auch so. Rom hat diese absolutistische Macht des Löwen, des babylonischen Löwen, übernommen. Rom hat auch vieles von dem persischen Element übernommen, dass man sich anbeten lässt. Rom hat übernommen das griechische Element. Der Grieche Alexander hat ja das persische Element ohnehin übernommen. Ja. Und die Kultur und dieses Denken. Und die Römer haben die griechische Kultur übernommen und das Denken, die Religion. Der Grieche, alles übernommen. Nur die Götter haben es einfach einen anderen Namen gegeben. Aber ansonsten war das einfach eins zu eins übernommen. Wir haben also das Tier, das vom Wesen alle diese Weltreiche von vorher in sich zusammenfasst. Und dieses Tier ist ganz schrecklich. Es ist auch bei Daniel ganz schrecklich. Es ist nicht vergleichbar mit irgendeinem menschlich schöpfungsmäßigen Tier. Es ist ein grässliches Tier, das Böse in sich vereinigt von den anderen drei. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, also das eigentliche Wesen war pantherisch, also griechisch. Und das war das ja auch. Das eigentliche Wesen des Römischen Reiches war griechisch. Die Füße waren wie die Bären, ja? Die Tatzen, das Niederschlagen und so weiter. Und das Maul, das Reden, das gotteslästerliche Reden, das war wie das von Nebukadnezar, aus dem babylonischen Welt. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und seine Vollmacht. Hier sehen wir, der Drache hat ein sehr großes Interesse an Weltmacht und Weltreich und Globalisierung und so weiter. Vers 3. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode geschlachtet. Bitte nicht das ganze Tier, sondern einer seiner Köpfe. Aber das ist dennoch so, wenn du ein Tier, das sieben Köpfe hast und du bringst einen Kopf um und es wird tödlich verwundet, das Tier, dann ist das Tier tot. Das Tier wurde tödlich verwundet. Ja. Ich sah einen seiner Köpfe, also an einem seiner Köpfe wurde es verwundet, aber die Wunde war tödlich. Seine Todeswunde wurde geheilt. Also man denkt, jetzt ist das Tier tot, aber nein, das lebt wieder. Es lebt wieder auf. Das Tier, das war und nicht ist, und es ist wieder. Und auf der ganzen Erde staunte man hinter dem Tier her und sie huldigten dem Drachen, der dem Tier Vollmacht gab und huldigten dem Tier. Es ist hier also einer der Köpfe. Was waren die Köpfe? Die Köpfe waren irgendwelche ganz, dann jedenfalls, sie haben dargestellt, die Macht. Später wird etwas mehr noch erklärt. Jetzt greife ich ein bisschen vor. Kapitel 17, Vers 7, 8, das Tier, das du sahst und war, das war und ist nicht und ist im Begriff, aus dem Abgrund aufzusteigen und ins Verderben zu gehen. Und die, die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben worden sind, von Gründung der Welt an, die werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, ein gewisses, das war und nicht ist, das gleiche ist. Hier ist der Verstand, der Weisheit hat. Vers 9, die sieben Köpfe sind sieben Berge. Sieben Köpfe sind sieben Berge. Das soll uns helfen, das Tier zu identifizieren. Auf denen die Frau sitzt. Die Frau, die uns jetzt interessiert, uns im Moment nicht. Und sie sind sieben Könige. Die Köpfe sind auch sieben Könige. Sieben Berge. Sieben Könige. Die fünf fielen und der eine ist. Rom ist also auf sieben Bergen gebaut. Danke. Die fünf fielen, also fünf Köpfe sind gefallen. Der eine ist, der sechste regiert gerade, zur Zeit, als das geschrieben wurde. Wir versetzen uns in die Lage der Leser. Der andere kam noch nicht. Und wenn er gekommen ist, muss er ein weniges bleiben. Kurze Zeit. Und das Tier, das war und nicht ist, es selbst ist auch ein Achter. Na, jetzt wird es schwierig. Das Tier ist auch noch ein Achter. Ein Achterkopf und der Achterkönig. Und er ist von den sieben. Ah, es ist leichter. Er ist ein Achterkönig, aber er ist einer von den sieben. Okay, gut. Und er fährt ins Verderben. Es geht mir nur darum zu zeigen, dass die sieben Köpfe, sieben Könige der Weltmacht sind. Ob das jetzt sieben wirklich buchstäblich zählen ist, weiß ich nicht. Fünf scheint, dann meint er wahrscheinlich schon wörtlich, sonst würde er nicht so sagen. Fünf oder sechste ist jetzt. Ja. Das ist auch durchaus möglich, wenn man da irgendwo anfängt, bei den römischen Kaisern zu zählen. Vielleicht beim Octavian, das war eigentlich der erste offizielle. Gaius Julius Caesar war ja der, der zwar die Herrscher an sich gerissen hat. Die einen rechnen ihn dazu, die anderen rechnen ihn nicht dazu, als ersten Kaiser. So oder so. Jedenfalls gab es da den Octavian und den Tiberius und den Caligula und den Claudius und den Nero, da haben wir schon fünf. Und der sechste war dann der Galba im Jahr 69. Galba, Otho und Vitellius. Das waren die drei Soldatenkaiser in diesem Jahr der Wirren in Rom. Und dann kam der Vespasian, der hat dann länger regiert. Titus dann. Der Vespasian wurde Jerusalem. Ich denke, es ist gar nicht so äußerst wichtig, aber grundsätzlich müssen wir uns im Klaren sein, dass das vierte Tier auch von Daniel ist, dass es geht um dieses römische Tier. Und für die Leser war das auch ziemlich eindeutig. Hier haben wir einige Parallelen zu Daniel also gehabt. Gehen wir wieder zurück zu Kapitel 13. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode geschlachtet, also einer seiner Köpfe. Ob das der erste Kaiser war? Der kein richtiger Kaiser werden konnte und das Römische Reich kam nicht so richtig durch, als Caesar getötet wurde. Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber als Caesar, da hat man gedacht, jetzt ist das vorbei, diese Spinnerei mit der Monarchie, mit der römischen Diktatur, oder? Da haben wir den Caesar umgebracht, die Senatoren haben ihn umgebracht. Und hatten gedacht, es ist vorbei. Es war nicht vorbei. Es gab ein mächtiges römisches Reich dann unter Octavian. Ich weiß nicht, ob das gemeint ist. Nur eine These von vielen. Jedenfalls einer der Köpfe wird zu Tode geschlachtet und seine Todeswunde wird geheilt. Das Tier lebt wieder auf und die ganze Erde staunt hinter dem Tier her und sie huldigt dem Drachen, der dem Tier Vollmacht gab und huldigt dem Tier. Und sie sagten, wer ist dem Tiere gleich? Wer vermag mit ihm Krieg zu führen? Dieses Rom hatte die Weltmacht und es gab keine Macht, der Rom widerstehen konnte. Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der Großes redete und Lästerung. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben, zu schalten und zu walten, 42 Monate lang. Wer darf 42 Monate lang schalten und walten? Ein Kopf oder das Tier? Der Zusammenhang.
Das Tier.
Vers 4, sie huldigten dem Drachen und dem Tier, der dem Tier Vollmacht gab. Wer ist dem Tiere gleich? Wer vermag mit dem Tier Krieg zu führen? Und es wurde ihm, diesem Tier, ein Mund gegeben, der Großes redete und Lästerung. Natürlich hat es Repräsentanten, dieses Tier. Aber es wird immer noch als Tier angesprochen. Und es wurde ihm, dem Tier, Vollmacht gegeben, zu schalten und zu walten 42 Monate lang. Ich habe schon gesagt, mit buchstäblicher 1:1 Übertragung. Natürlich meint das 42 Monate, 42 Monate. Aber vergessen wir nicht, das ist die Vision. Von der Vision müssen wir immer noch übertragen. In die Realität. Und da ist die Schwierigkeit, oder? Wie übertragen wir die 42 Monate? Und es könnte sein, die 42 Monate, wie auch die 1260 Tage, wie auch die Zeiten und halbe Zeit, immer die gleiche Zeit betrifft. Und dass es nicht buchstäblich 42 Monate sind, sondern dass es ein Hinweis ist auf die große Drangsalzeit im Alten Testament des Volkes Gottes dort. Und so ist es hier die große Drangsalzeit des Neuen Testaments. Denn in dieser Zeit, in diesen 42 Monaten, Vers 6, da öffnete das Tier seinen Mund zur Lästerung gegen Gott, seinen Namen und zu lästern und seine Wohnung und die im Himmel die Wohnung haben. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. In 42 Monaten. In diesen 42 Monaten werden die Heiligen überwunden. Das ist die gleiche Zeit, in der die Frau in der Wüste ernährt wird. Das ist die gleiche Zeit, in der der Drache tobt. Das ist die gleiche Zeit, in der die Propheten, die zwei Zeugen, weissagen und Zeugnis geben. Diese Bilder müssen wir, hier haben wir eine Verbindung. Das Bild von Kapitel 11 mit den zwei Zeugen. Die Heiligen, die getötet werden, in derselben Zeit. Die Frau, die ernährt wird, in derselben Zeit. Der Drache, der tobt und zornig ist, in derselben Zeit. Das ist die große Drangsal. Das ist die, von der haben wir schon gelesen. Woher sind die gekommen? Die sind gekommen aus der großen Drangsal. Die große Drangsal. Johannes selber hat gesagt, dass er Teilhaber der Drangsal ist. Die Gläubigen sind in großer Drangsal dieser Welt. Und in dieser Welt ist das Weltsystem hier vertreten durch Rom. Und immer wieder durch die Geschichte hindurch vertreten durch irgendjemanden. Und die Heiligen werden immer wieder verfolgt. Einmal stärker, einmal weniger stark. Aber jetzt hier in diesem Zusammenhang, im engeren Kontext, ist es natürlich hier Rom, denn die Christen, die das gelesen haben, die dachten ganz sicher an Rom. Wir denken heute weiter. Das Tier hat ja nicht aufgehört. Das Tier ist und es ist nicht und es ist wieder. Und es öffnet seinen Mund zur Lästerung gegen Gott und seinen Namen. Ja, Vers 7. Es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jedem Stamm und jede Sprache und jedes Volk. Und es werden ihm huldigen alle, die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Landes. Die, nämlich die auf der Erde wohnen, die ungläubig sind. Von Grundlegung der Welt an, Gott hat schon vorausgewusst. Vers 9. Wenn jemand ein Ohr hat, höre er. Wenn jemand in die Gefangenschaft führt, geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert töten wird, muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist die Ausdauer der Glaube der Heiligen. Es geht darum, das ist jetzt gefragt. Ausdauer. Wie war das mit dem Sendschreiben? Was war die Botschaft an die an die Briefe, an die sieben Botschaften, an die sieben Gemeinden? Halte durch, halte fest, bleib ausdauernd, bleib treu bis zum Tod. Überwinde. Jetzt wissen wir, was überwinden heißt. Jetzt ist klar, was er siebenmal gesagt hat, wer überwindet. Jetzt wird das Bild größer und klarer. Jetzt wird das Puzzle fertig, oder? Das heißt überwinden. Den Kampf gegen das Tier bzw. den Drachen. Das treue Zeugnis ausrichten bis zum Tode. Wer überwindet, der wird das alles ererben. Welche ermutigende Botschaft für die Gläubigen. Sie bekommen den, der Vorhang wird weggeschoben und sie bekommen die himmlische Perspektive, wie Gott auf die Erde schaut. Welche Ermutigung damals für die Christen, damals im Römischen Reich, und welche Ermutigung heute in Nordkorea oder in einem eingeschlafenen Westen und so weiter. Dann wollen wir hier mal